Drei Essays über Mass-Surrealismus. James Seehofer, Michael Morris, Philip Coaches. Dieser deutsche Text stammt aus dem deutschen Textabschnitt von Three Essays About Mass-Surrealism, United States, 2013. Deutsche Fassung dieses Hörbuchs, gesprochen von Christine Dump-Sky. Redaktionshinweis: Jeder Künstler reagiert auf Kultur, sei es durch lokale Geschichte, Medienberichterstattung, Werbetafeln oder das Internet. Genau wie die Welt im Allgemeinen Jeans als ikonisches Symbol der Selbstentfaltung akzeptierte, übernehmen alle vielfältigen äußeren Einflüsse den Kontext, in dem ein Künstler schafft. Die Bedingungen für diese Übernahme sind die allgegenwärtige Präsenz der Massenmedien, der globale Konsumismus und die global bewusste Popkultur, die dem inneren, spirituellen Leben des Individuums auf Augenhöhe gegenüberstehen. Ohne weitere Umschweife, die Essays. James Seehofer, eine freie Verschmelzung von zeitgenössischen Einflüssen, 1992. James Seehofer, geboren in den USA, schuf die Wortkreation Mass-Surrealismus, was so viel bedeutet wie die Verbindung von Massenmedien und der Kunst des Surrealismus. Seehofer, der schon immer ein Interesse an Medien und Fernsehwerbung zeigte, entdeckte auch schnell sein Interesse für die Kunst. Noch bevor er 20 wurde, stellte er seine Stücke auf der Lower East Side von Manhattan, New York aus. Kurze Zeit später begann er ein Studium an der Parsons School of Design. Die folgende Darstellung ist eine neue Version von 2013, des bereits 1992 vom Autor verfassten Originaltextes. Ich werde meine Darstellung so kurz und präzise wie möglich halten. Die Welt bedarf keiner geschwollenen Reden über Kunst mehr. Und außerdem sollte Kunst für sich selbst sprechen. Ein Künstler gewinnt seine Einflüsse von überall her. Und im Falle meiner Arbeit sind die alten Traditionen meiner Heimat intellektuelle Skizzen vieler Erfahrungen geworden. Da ich aus Neuengland komme, habe ich ein gewisses Interesse für die dortige Geschichte und Folklore entwickelt. Natürlich muss man in der Gegenwart weitere Faktoren, wie zum Beispiel die Entwicklung der Unterhaltungsindustrie, berücksichtigen. Filme, Musikvideos und das Fernsehen haben eine starke Wirkung auf die Weltkultur und auf die Künstler der heutigen Zeit. Die Elemente der Werbestrategien, wie zum Beispiel Werbespots, Anzeigen und Plakatwände, sollen zwar der Unterhaltung dienen, jedoch sollen sie auch auf die menschliche Psyche einwirken und diese in eine Richtung führen und zu bestimmten Dingen veranlassen bzw. auffordern. Diese Elemente verwende ich in vielen Arbeiten, die ich heute als massurrealistisch bezeichne. Während der Massurrealismus einerseits von den Massenmedien, Fernsehen, Filmen, Musikvideos und Werbung durchzogen ist, zeichnet er sich andererseits durch eine Kombination von verschiedenen Instrumenten aus. Diese sind traditionelle Medien, Ölfarben, Acryl, die klassische Collage und die klassische Fotografie. Zusammen mit den neuen innovativen Technologien, den digitalen Medien, der digitalen Fotografie und der digitalen Software. Der Massurrealismus vereinigt verschiedene massenmedienbezogene Künste. Jedoch beschränkt er sich dabei nicht nur auf Pop Art und den Surrealismus. All diese Elemente zusammen wurden zur Grundlage dieser neuen Kunstform. Ich wurde unzählige Male gefragt, wie Pop Art und Massurrealismus zusammengehören können. Pop Art gehört in die gleiche Klasse der von Massenmedien beeinflussten Künste. Wie auch Marshall McLuhan der Meinung ist, Pop Art sei ein Teil der gleichen technologischen Fuge, was wohl der erste Schritt zur New Media Art war. Marshall McLuhan, Art is an Anti-Environment, Art News, May 1966. Die Mystery-Literatur weckte mein Interesse für den Surrealismus. Zusätzliche Einflüsse kamen teils von Pop-Art-Künstlern, teils von den Massenmedien. Pop-Art zeigt uns Technologie in der Metaphorik, die wir sofort verstehen. Als eine abschließende Analyse kann man sagen, dass die Künstler der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft eines miteinander gemeinsam haben. Wir benutzen die Instrumente, Materialien und Methoden, die uns in unserer jeweiligen Gegenwart zur Verfügung stehen. Der gegenwärtige Zeitgeist muss sich gegen eine Reihe von Dingen behaupten, die unsere aktuelle Lage sehr stark ausmachen. Darunter auch McLuhans Global Village, Massenvernichtungswaffen, Gen- und Nanotechnologie. Wenn wir das Jahr 2000 hinter uns lassen, verbinden sich die alten Medien mit den neuen. Und die Art, wie Künstler arbeiten, wird auf ein neues Niveau heraufgesetzt. Massenvernichtungswaffen spiegelt diesen Augenblick wider. Und wie Rod Sterling, Autor der Fernsehserie The Twilight Zone, einst sagte: "The place is here, and the time is now." Der Ort ist hier, und die Zeit ist jetzt. Michael Morris, Massenvernichtungswaffen, eine realistischere Weltsicht, 1998. Michael Morris, USA, ist ein Grafikdesigner und Künstler, dessen Bilder in beschränkten Auflagen veröffentlicht wurden. Er machte seinen Abschluss als Bachelor of Science in Kunstbildung am Kansas State College in Pittsburgh und später noch Abschlüsse als Bachelor und Magister der schönen Künste an der Yale University, New Haven, Connecticut. Massenvernichtungswaffen ist die Verwirklichung einer Suche, die den fruchtbaren Boden erkundet, der sowohl Realität als auch Fantasie umfasst. Das Bewusstsein und das Unterbewusstsein. Im Massenvernichtungswaffen verbinden die Künstler Abbildungen aus der äußeren Welt, der Masse, und der inneren Welt, dem Surrealen. Massenvernichtungswaffen bringt auf diese Art ungleiche Seiten des Lebens in direkte Verbindung und setzt persönliche Symbole und Bilder der Massenkultur nebeneinander, wobei die Konflikte selbst oft kombiniert werden. Das Schwere, Hämmernde, pulsierend einer vorwärts stürmenden Lokomotive, Massentransport, und die weiche, schmiegsame Form einer Frau, die davonschwimmt, die modische Kultiviertheit eines Cocktails mit der einfachen Unschuld eines neugierigen Goldfischs. Wir könnten fragen, was ist echt, was existiert in der Fantasie? Definition des Massenvernichtungswaffens. Diese neuen Bilder bieten einen Einblick in ein universelles Hologramm. Eine Ansicht, die auf etwas hinweist, das über einfache Bilder hinausgeht. Eine Vision, die vielleicht nichts erklärt, aber andererseits alles erklären könnte. Als solches strebt der Massenvernichtungswaffen nach dem, was vielleicht der endgültige Realismus ist. Zuerst gibt es die Vorstellung von Masse, von den Massenmedien, Fernsehen, Werbung und dem Internet hin zu den Erzeugnissen der Massenproduktion. Wecker, Autos, Eisenbahnen, Düsenflugzeuge und so weiter. Von Massenkultur Getränkedosen, Cocktails, Wasserbälle, Schwimmbäder und so weiter zur unerklärlichen Masse der Teilchenphysik, Energie und der Einheit des Universums. Wie Rembrandt stürzt der Massenrealist den Zuschauer in die Details des täglichen Lebens. Wie Van Gogh drückt er die Energie und Kraft des Lichtes aus. Die schimmernde Realität von Objekten und zeigt, wie Warhol die Wirklichkeit der Gattungsobjekte selbst. Das Surreale hat seine Wurzeln in vielen Quellen, von Träumen und Einblicken, Hoffnungen und Ängsten, Sehnsüchten, halb erklärten Begierden und anderen unterbewussten Mysterien. Trotzdem ist es auch surreal, Denn was zurückbleibt, ist unsere individuelle Erinnerung, unsere eigene Interpretation dieser Realität. Hier wird es interessant. Bei den verschiedenen Persönlichkeiten und Techniken jedes Künstlers. Warren Andrew Wyatt, Edward Hopper und Thomas Aikins, bloße Realisten? Oder können wir etwas anderes als Realität finden in der Sterilität einer einzelnen Frau auf einem Feld? Oder der schwelenden Sexualität eines Mannes und seiner Sekretärin in einem kleinen Büro? Oder den lebendigen Glanzpunkten und tiefen Schatten von Ruderern auf den Schuylkill? Etwas aus der Erinnerung oder aus Träumen? Etwas Surreales? Das Surreale ist die visuelle Schilderung unseres Unterbewusstseins. Es ist die kreative Kraft, die Intuition, das Autonome. Es ist unsere Fantasie. Realität ist das, was jetzt geschieht. Es ist das, worauf man sich nur jetzt einigen kann. Heute haben diese beiden Schubkräfte, das Äußere und das Innere, begonnen noch heftiger in unseren Verstand einzudringen. Musik auf den Straßen wird lauter, die zerbrochenen Bierflaschen und Verpackungen von Burger King aufdringlicher. Dennoch stehen diesem Schreien und diesem Chaos auch Ruhe und Ordnung gegenüber. Mozart und Bix Biederbecke sind jederzeit verfügbar. Ein friedlicher Sonnenuntergang oder das stille Wasser eines Sees sind nur wenige Schritte entfernt. Alle werden wir angezogen und gleichzeitig erschreckt von diesen Anfängen einer globalen Kultur, von neuen Erkenntnissen über die Universen, groß und klein. Die Fragen über unseren Platz darin. Es gibt eine neue unvermeidliche Entfaltung von Spiritualität im Inneren. Ein kollektives Bewusstsein von globalem Erwachen. Dies sind alles Ideen und Realitäten, die der Massurrealismus konfrontiert, anspricht und einschließt. Das Aufsteigen des Unterbewusstseins an die Oberfläche. Die Kunstgeschichte, die zum Massurrealismus führt. Vielleicht können wir besser verstehen, was Massurrealismus eigentlich ist, indem wir betrachten, was diesem voranging und wie es in den total verrückten Strom von Ideen und Bildern passt, die heute das Erbe von jedem von uns bilden. Es ist eine vielfältige und weitreichende Chronik. Doch eine, die wir nur allzu oft als selbstverständlich ansehen. Diese Aussage schließt auch solche unterschiedlichen Genres wie Van Gogh und Michelangelo, Ingres und Warhol, Courbet und Dali ein. Denn auf vielfältige Weise sind wir deren Erben. Wir folgen den Pfaden, die sie und tausend andere uns eröffnet haben. Die Auswirkung der Fotografie. Der Impuls in Richtung moderner Kunst begann erst richtig nach 1826 mit der Erfindung der Fotografie. Davor, zumindest seit der Renaissance, war der Realismus ein Hauptziel der westlichen Malerei. Die um uns herum in der Welt existierende Realität naturgetreu auf der Leinwand abzubilden. Einige, meistens diejenigen, die uns am besten in Erinnerung geblieben sind, gingen weit über die bloße Wiedergabe hinaus. Botticelli und Michelangelo suchten die physische Vollkommenheit. Vermeer und Franz Hals untersuchten das Innere des Verstandes. William Blake ging, wie die Mediävisten vor ihm, metaphysisch und allegorischen Ansichten nach. Doch an der Oberfläche war die Ausgangsposition immer eine Abbildung der Realität. Ein menschlicher Körper, ein Gesicht, ein Tiger. Dann kam die Fotografie auf. die dazu in der Lage war, ein realistisches Bild mühelos einzufangen. Und die Malerei begann sich für immer zu verändern. Bei Gustave Courbet sehen wir die ersten Schritte in Richtung dieser Veränderung. Er betrachtete die Natur und die Gesellschaft auf eine leidenschaftslose Weise. Oft mit einem kritischen Auge. Statt das Bild in dünnen, aufeinanderfolgenden Schichten im neoklassizistischen Stil der Zeit aufzubauen, trug er die Farbe dick in einer direkten und geradlinigen Weise auf. Courbet hatte die unerhört neuartige Idee, dass die Malerei zeitgenössisch sein sollte. Er beschäftigte sich mit dem, was direkt vor seinen eigenen Augen geschah. Er wählte Themen von Angehörigen der Mittel- und Arbeiterklasse, aus der Provinz und ländliche Themen, die allesamt sowohl die Öffentlichkeit als auch die Kritiker gleichermaßen aufbrachten. Andere wie Édouard Manet begannen die Perspektive zu glätten, um ähnlich den neu importierten japanischen Drucken zweidimensionaler zu werden. Manet und die anderen Künstler, die sich mit diesen neuen Ideen befassten, die schließlich zum Impressionismus führten, erschütterten das Kunstestablishment. Er beschäftigte sich allmählich immer mehr mit Formen, Entwurf und Farbgebung, mit reinen und einfachen Farben. Vielleicht am wichtigsten darunter die reinen Schwarztöne. Der Inhalt sowohl vom Frühstück im Freien als auch Olympia riefen Schock und Verwirrung in der Öffentlichkeit hervor. Dies geschah, nachdem über 3000 Werke vom Salon im Jahr 1863 zurückgewiesen worden waren. Diese Masse von Ablehnungen erzeugte solch einen Aufschrei in der Öffentlichkeit, dass Napoleon III. Eine Ausstellung der zurückgewiesenen Werke anordnete. Die Impressionisten erforschten Wege, das atmosphärische Licht einzufangen. Sie begannen mit Farben zu experimentieren. Glänzende Rottöne, helle Gelbtöne, Blautöne, Purpurfarben und Stränge von Weiß. Und wir sehen, wie sich ein Muster entwickelt. Maler wie Claude Monet beschäftigten sich weniger mit der Wirklichkeit dessen, was tatsächlich da draußen vorhanden war, und mehr damit, wie sie diese Wirklichkeit sahen. Van Gogh machte durch die Verwendung kraftvoller Pinselstriche die Ziele der Impressionisten zu einem Kraftzentrum der Ausdrucksfähigkeit. Während seines ganzen Lebens verkaufte er nur ein einziges Bild. Paul Cézanne ging noch einen Schritt weiter. Als Vater der modernen Kunst bezeichnet, verlieh er den Formen, die er malte, enorme Festigkeit. Sie wurden fast zu geometrischen Festkörpern. Sie erhielten ihre Form nicht so sehr durch Schatten und strenge Perspektive, sondern durch das, was wir heutzutage die Farbtemperatur nennen. Warme, satte Farben im Vordergrund, kältere, blauere Farben, je mehr sie sich unserer Sicht entziehen. Auch seine Werke kamen bei der Öffentlichkeit nicht besser an. Auch Cézanne ist für uns wichtig, weil er damit begann, in Worte zu fassen, was er zu tun versuchte. Er sagte, nicht nur das Objekt dort draußen verändert sich ständig unter dem Einfluss des Lichtes und der Bewegung, sondern unsere eigene Vision von dem, was wir sehen, ist ebenfalls in konstanter Bewegung. So wie wir, Zuschauer und Maler, uns verändern, unsere Stimmungen, unsere Geduld, unsere Aufnahmefähigkeit. Auf diese Art wurden bei Cézanne die Bilder auf der Leinwand zu einer Synthese, eine Verbindung dessen, was dort draußen war und dessen, was hier drinnen war. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts schockierten Matisse, Derain und die anderen Fauves, wilde Bestien, die Öffentlichkeit und die Akademien mit einer Explosion reiner Farben. In Verbindung mit der Ausdrucksfähigkeit kraftvoller Pinselstriche ersetzten reine Primärfarben direkt aus der Tube wie Dynamitstangen all die Mischfarben in dem gesamten Gemälde. Ein Blickwinkel verändert sich. Wir machen einen Sprung voraus zu Picasso und den Kubisten. Und hier sehen wir die gleichen Ideen noch einen Schritt weitergeführt. Denn Picasso entfernte sich noch weiter vom Objekt, von der Wirklichkeit zu der Realität, die er darin sah und die er uns zeigen wollte. Er abstrahierte Formen zu Flächen und Würfeln und versuchte mittels dieser Abstraktion uns viele Ansichten einer einzelnen Realität zu zeigen. Er schaute auf das Surreale, in die traumhaften Visionen, die uns andere, persönlichere Wahrheiten zeigen. Und bei Picasso wird uns plötzlich bewusst, dass innerhalb eines einzelnen Bildes viele Ideen, viele Visionen und viele Einblicke gleichzeitig ablaufen. Der Dadaismus begann als ein Aufstand gegen die Barbarei des Krieges. Der erste Schritt bestand darin, die Ikonen der alten Kultur anzugreifen. Das Ziel war die Heuchelei derjenigen, die meinten, dass Kunst geistige Werte fördere. Marcel Duchamp sorgte bei der New Yorker Armory Show 1913 für eine Sensation mit »Akt eine Treppe herabsteigend«. Nummer 2. Die Dadaisten adaptierten kubistische Collagentechniken, um unstimmige Nebeneinanderstellungen von Bildern und Buchstaben aus Abfall zu erzeugen. Sie schufen Kunst, indem sie industriell hergestellte Objekte Kunst nannten. Marcel Duchamps auf die Seite gekipptes Porzellanurinal mit dem Titel Fontaine versehen und mit dem Pseudonym R. Mott signiert, ist ein Beispiel für die unerhörten Richtungen, welche die Grenzen der schönen Künste erweiterten. Kunst wurde begrifflich und witzig. Der Surrealismus schloss sich dem Aufstand an und half mit, dem subversiven Angriff auf all jene übermäßig zivilisierten Standards ins Ziel zu bringen. Die Surrealisten wollten Kunst schaffen, über die man staunen würde. Weg von Vernunft und Balance. Es waren die Surrealisten, die begannen, sich fast völlig auf das Innere, auf die Realität des Abgebildeten, das Unwirkliche zu konzentrieren. Salvador Dali, Man Ray, René Magritte und andere begannen psychiatrische Einflüsse durch Suchen in Träumen und im Unterbewussten anzuwenden. Und die vielen dort gefundenen, diskontinuierlichen Abbildungen in einer neuen Art der Realität zu vereinigen. Von zerfließenden Uhren und furchterregenden, leeren Landschaften bis hin zu Kaminen mit auftauchenden Eisenbahnen. Das Konzept der Verwendung automatischer Schrift und anderer ähnlicher Techniken, um Zugang zu den unterbewussten Wirklichkeiten zu erhalten, begann mit den Dadaisten und wurde von den Surrealisten weiterentwickelt. Mehr und mehr entwickelte sich die Kunst von einer Erforschung des Äußeren zu einer Untersuchung des Inneren. In den späten 40er Jahren kam auf, was schließlich als moderne Kunst bekannt wurde. Die abstrakten Expressionisten und sie ignorierten das Äußere fast völlig. Dadurch wurde das Innere zum einfachen Akt des Malens selbst reduziert. Jackson Pollock, Franz Klein, Clifford Still, Willem de Kooning und andere ließen Realismus völlig hinter sich. Und das Objekt ihrer Arbeit wurde der emotionale Prozess, Farbe und Farben auf eine Oberfläche zu bringen. Die schönen Künste wurden gereinigt, verfeinert, von jedem unwesentlichen Inhalt befreit. Die Grenzen der Kunst wurden zum neuen Kontext. Und in diesem Prozess wurde den schönen Künsten ein erstaunlicher Erfolg zuteil. Das Modernste wurde anerkannt und populär. Es wurde an den Universitäten studiert und gelehrt. Verkäufe an Sammler und Museen brachen alle Rekorde. Jedes größere Unternehmen musste in eine bedeutende Kunstsammlung investieren, um seine Position und Macht darzustellen. Was sind in Zeiten vor dieser Periode einmal Akte von Rebellion und Aufstand gewesen waren, wurde jetzt eine hektische Suche nach den Besten der Neuen, den Begehrtesten. Das war das Ziel der Kunst seit Courbet und Corot. Der Künstler wurde ein kultureller Held. Eine zweite Welle des Modernismus ging den gleichen Weg, um die Grenzen der Kunst sogar noch zu erweitern. Mit Richard Diebenkorn, Maurice Lewis, Helen Frankenthaler, Frank Stella und vielen anderen wurde die Malerei nicht nur von der äußeren Realität, sondern auch von allen außer den fundamentalsten Emotionen getrennt. Form und Farbe selbst wurden die ultimative Abstraktion, die einzige Realität auf der Leinwand. Die Erkundungen bedienten sich wachsender Finesse als eine Suche nach reiner Schönheit und einfacheren Formen. Weniger ist mehr. Kunst wurde zu einer rein begrifflichen Aktivität. Die schönen Künste, von der Renaissance bis hin zu den Impressionisten, waren stets bestrebt, immer komplexer, bedeutungsvoller und mächtiger zu werden. Die Geschichte der modernen Kunst bestand darin, sich abzugrenzen und sich zu reinigen, bis kein Inhalt oder stilistische Konventionen irgendeiner Art mehr vorhanden waren. Obwohl ich hauptsächlich über die Bewegungen geschrieben habe, die direkt zum Massurrealismus führen oder die den Hintergrund bilden, der dabei hilft, diese Bewegung zu klären, alle modernen Bewegungen führen letztendlich in diese Sackgasse. Das ist der Punkt, wo der Künstler frei von Ideologie ist, welche die Basis für ein weiteres Schaffen bilden würde. Wir sind noch nicht ganz an diesem Punkt angelangt. Aber wenn wir sehen, dass die moderne Kunst von der Öffentlichkeit und den Akademien gleichermaßen akzeptiert ist, kann es nicht mehr weit sein. Sobald Sie, die Öffentlichkeit und die Schulen, das Interesse verlieren und die Kunst nur noch von der anspruchsvollsten Elite geschätzt und verstanden wird, ist es Zeit für eine Neubewertung. Realität kehrt zurück. Dann kam die Revolution. Sie wurde Pop Art genannt. Andy Warhol, Klaas Oldenberg, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg, Jasper Johns, James Rosenquist und andere wandten sich gegen die individualistischen und oft feinfühligen inneren Empfindlichkeiten der Abstraktionisten und begannen nach dem Ideal demokratischer Schönheit im Alltäglichen und Banalen Ausschau zu halten. Rohe Abbildungen der Popkultur, Hotdogs, Zigarettenstummel, Comicstrips, Off-Register-Versionen von Marilyn Monroe, dies wurde zu ihrer Ästhetik. Das Äußere gewann wieder an Bedeutung. Die Zukunft des Massurrealismus. Wo sind wir nun bei diesem Schnelldurchlauf gewesen? Wir begannen mit einer Betrachtung der äußeren Welt mit bildlicher Realität. Dann kam die Kamera, die diesen Blickwinkel änderte und den Künstler nach innen kehrte, um mit wachsendem Tempo die Welt, die er dort vorfand, zu erforschen. Realität im wörtlichen Sinne wurde beiseite gefegt und die innere Welt begann, die Kunst zu dominieren, bis sie so individualistisch, so persönlich zu werden schien, dass jeder Versuch der Kommunikation, des Teilens, der Schönheit oder des Einblicks mit anderen bereits im Ansatz erstickt wurde. Dann begann das Pendel zurückzuschwingen. Vision wurde kurzerhand von inneren Gefühlen losgerissen und in die harte Realität von Hamburgern, Coca-Cola-Flaschen, und Ikonen von Elizabeth Taylor oder Marilyn zurückgestoßen. Und hier ist nun der Massurrealismus, der sich mit all diesem beschäftigt, nichts davon zurückweist. Die äußeren Realitäten und die Visionen, Emotionen und inneren Realitäten. Wir sehen dies in den Bildern solch unterschiedlicher Talente wie David Hockney, Ron Kitaj und Jennifer Bartlett. Jeder versucht, Schönheit zu finden. Und wir wagen zu behaupten, eine Art von Verständnis mit der vielfältigen, diskontinuierlichen und oft widerstreitenden Kakophonie des modernen Lebens zu haben. Heutzutage sind sowohl das Wirkliche als auch das Surreale, das Äußere und das Innere sehr reale Komponenten geworden, mit denen wir jeden Morgen aufwachen. Mass-Surrealismus ist mehr als eine Masche, mehr als nur clevere Kunst um der Kunst willen. Vielmehr wird er rasch zu einer Rückkehr zur Hauptrichtung der Kunst. Denn er trachtet nach der Integration all unserer Welten in ein zwingenderes und umfassenderes Bild, als wir es jemals zuvor gekannt haben. Und während viele von uns, von Modernisten ausgebildet worden sind, ist Massurrealismus auch eine Ablehnung der Extreme und der Sterilität, die uns gelehrt wurden. Wo Modernisten Geschichte, Gefühl, Gedächtnis, Verzierung und fast jeden Versuch des Realismus zurückweisen, schließen wir sie alle in die Arme und suchen sowohl nach Schönheit als auch Verständnis. In so unterschiedlichen Bereichen wie Teilchenphysik und globaler Kommunikation. Kein Bereich wird ausgelassen. Alle finden sie den Weg auf unsere Leinwand. Der Künstler ist wieder frei geworden. Die Ideologie, die gebraucht wird, um künstlerische Arbeit zu definieren, ist wieder da. Inhalt, stilistische Konventionen, Schönheit, eklektisches Interesse an Kunst aus allen Quellen in Vergangenheit und Gegenwart. Mass-Surrealismus ist auch eine Mischung von Pop-Art und Surrealismus. Während der abstrakte Expressionismus danach trachtete, mit Hilfe kalter Abstraktion und Ablehnung beinahe alle Ästhetik zu entfernen und zu reinigen, sind wir angetreten, um unsere Arbeit mit Witz, Metapher, Schmuck und Farbgebung zu bereichern. Wir beschäftigen uns mit Symbolik, mit Technik und einer allegorischen Erneuerung unserer Beziehungen zu vergangenen Kulturen. Wir sind die Kinder einer durch Wirtschaft und Pragmatismus geprägten Massenkultur. Und wir sind besonders bei der Art und Weise, wie wir Ideen darstellen, zu Pluralismus verpflichtet. Die Nebeneinanderstellung von Bildern und die Art, wie wir diese Bilder sehen und auch die Art, wie wir möchten, dass unsere Betrachter sie sehen, kann als Rückkehr zu Realismus oder Surrealismus mit zusätzlichen Dimensionen der Kultur, die jeden von uns formt, gewertet werden. Indem wir uns auf das nächste Jahrtausend zubewegen, sind wir uns einer Welt von Konflikten bewusst geworden, einer neuen Sensibilität, überflutet mit unvergleichlichem technologischen Erfindungsreichtum, einer wachsenden Akzeptanz der Einheit des Universums, die fast täglich mit Kämpfen zwischen Nationen, Rassen, Geschlechtern und Persönlichkeiten zusammenprallt. Als Antwort darauf tauchen die uralten Fragen auf. Was ist tatsächlich vorhanden? Wie funktioniert das alles? Was bedeutet dies alles? Und für uns Massurrealisten, ebenso wie Künstler aller Richtungen und jedes Zeitalters, bis zurück zu den Höhlenbewohnern von Lascaux sind diese Fragen der Ausgangspunkt. Philip Coges: Massurrealismus und das Konzept der relativen Realität, 2002. Philip Coges, USA, arbeitet in digitalen und gemischten Medien und hat Werke in Privatsammlungen und Sammlungen von Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Im früheren 20. Jahrhundert zeigte der Surrealismus Bilder veränderter Realität, teilweise beeinflusst von den Träumen der Künstler, hyperaktiver Fantasie, durch Drogen ausgelöste Halluzinationen und wurde für seinen kulturellen Schockwert bekannt. Jene von uns, die in den 80er und 90er Jahren aufwuchsen, erlebten den Einfluss von Massenmedien, Werbung, das Aufkommen kommerzieller Anwendungen für das Internet und den Siegeszug des Personalcomputers, der jeden Aspekt unseres Lebens durchdrang. Der Massurrealismus sprach diese technologischen, kulturellen und künstlerischen Veränderungen an. Und die Debatte war, jedenfalls für Massurrealisten, damit erledigt: Computer und Technik zu benutzen, um schöne Künste zu schaffen. Die Verwendung der Technik kam den massurrealistischen Idealen sehr entgegen. Der Massurrealismus ist, obwohl sehr lebendig, dem Schicksal aller Kunstbewegungen unterworfen. Er wird verschmelzen, sich verändern und wachsen. Der größte Beitrag des Massurrealismus zur Kunstwelt ist, dass er viele Hindernisse und Meinungen zur Akzeptanz computerisierter Kunst und gemischter zeitgenössischen Medien als eine Kunstform angesprochen und besiegt hat. Die Zunahme der Basisunterstützung für den Massurrealismus in den späten 90er Jahren wurde vom Wachstum des Internets getragen, der ersten größeren Bewegung, die mit solch offenkundiger Demokratie im Grunde genommen die Kunstelite umging. Die Schönheit des Massurrealismus entwickelt sich gemäß seiner Natur ständig weiter. Er eignet sich hervorragend, fortdauernde technologische Weiterentwicklungen zu absorbieren und zu definieren. Ich habe an einem Konzept gearbeitet, das Massurrealismus erweitert und die Überlegung in noch eine andere Richtung zwingt, die ich relative Realität nenne. Relative Realität spricht Ergebnisse an, Veränderungen in der Popkultur und in fast nicht wahrnehmbarer Wandlung in der Akzeptanz von Ideen. Relative Realität beschäftigt sich nicht so sehr mit dem Akt der Vermischung von Technik und künstlerischer Vision oder damit zu beweisen, dass es echte Kunst sein kann. Massurrealisten akzeptieren das ohnehin als Tatsache, sondern wie massurrealistische Konzepte zu täglich anerkannter Realität werden. Die Madison Avenue und ihre Massenmedienkampagnen sind die Werkzeuge für das Durchdringen dieser Akzeptanz. Ein Problem bei der um sich greifenden Verwendung traumhafter massurrealistischer Sequenzen in der Werbung der Massenmedien, um alles von Pickup-Trucks bis hin zu Online-Diensten zu verkaufen, ist, dass die Madison Avenue massurrealistische Konzepte zu überstrapazierten Klischees macht. Obwohl die technische Meisterschaft der Video- und Computereditoren beeindruckend ist, wird es zunehmend schwierig, dies als Kunst zu charakterisieren, weil es nicht mehr innovativ ist. Dies scheint mit jeder Kunstbewegung zu geschehen, sobald sie etabliert ist und vom Mainstream akzeptiert wird. Kunst muss neu und innovativ sein. Es ist ein fortwährender Wachstumsprozess. Die Definition, was Kunst ist in den letzten Jahren erheblich erweitert worden. Vorangetrieben von der Technik hat sich diese Definition in letzter Zeit schneller und vielfältiger ausgedehnt als zu jedem anderen Zeitpunkt in der Geschichte. Der Massurrealismus ist teilweise dafür verantwortlich. Wirklichkeit gegenüber Realität. Hier beginnt die relative Realität kompliziert zu werden. Und es wird schwierig zu erklären. Relative Realität ist reflektierend und typisch für die wahrgenommene Realität zu jedem Zeitpunkt. Zum Beispiel besuche ich wahrscheinlich nie L.L. Bean in Maine. Für mich ist die Realität von L.L. Bean ein kleiner ländlicher Laden in den Wäldern von Maine, weit weg am anderen Ende von New England. Die Realität ist für mich heutzutage, dass ich den freundlichen Verkäufer anrufen oder deren Internetseite besuchen und eine Bestellung aufgeben kann. Das ist die wirkliche Erfahrung. Es ist die relative Realität basierend auf einer physischen und geistigen Nähe. Und es ist die mehrheitliche Realität für 1 Million Kunden pro Jahr. Wirklichkeit und Realität müssen nicht mehr unbedingt im physischen Bereich zusammenfallen. L.L. Bean besteht in Wirklichkeit wahrscheinlich aus einer Anzahl großer, kalter Lagerhäuser aus Metall mit großen, offenen Ladenbuchten und Hunderten von Computern, die Logistikplanungen und Bestellungen ausspucken. Ist dieses Szenario wirklich als die Realität meines erbaulichen ländlichen Geschäftes von L.L. Bean? Obwohl ich nicht sicher weiß, ob die riesigen Auslieferungszentren existieren? Wie Sie sehen können, ist mein Wirklich eine Massenvertriebsprojektion von L.L. Bean. Höchstwahrscheinlich weit entfernt von der Realität. Werbefirmen haben diese wahrgenommene Realität an ihre Grenzen gebracht. Und sie nehmen es ihnen ab. Falls Sie mir nicht glauben, wie viel haben Sie für eine 7,4 Milliliter Flasche Ihres Parfums Obsession bezahlt? Alte Mythologie, obwohl historisch viel reichhaltiger und tiefgründiger als Werbefachleute, die Duftwasser verhökern, funktionierte damals auf die gleiche Weise. Das Interessante ist, wenn Sie heute irgendjemand fragen sollten, wo liegt Valhalla? Die Halle, in der Odin die Seelen von erschlagenen Helden in Empfang nahm, nicht die Stadt im Staat New York, dann würden die meisten Leute sagen, dass Valhalla nicht existiert. Es ist ein altertümlicher, von einem Volk in grauer Vorzeit geschaffener altnordischer Mythos. Aber für diese war es sehr real. Die meisten in Boolean denkenden Wissenschaftler des 20. und 21. Jahrhunderts haben alles als nicht wirklich abgetan, was sich nicht als wirklich beweisen lässt. Die Frage, die der Künstler der relativen Realität stellen muss, ist: Wie beweisen Sie, dass etwas, was nicht real ist, nicht existiert? Weiter, wie stellen Sie dies in Ihrer Kunst dar? Die gleichen Wissenschaftler und Ingenieure haben eine vierte Dimension aufgebaut, in der sich jeder auf der Welt bewegt: das Internet. Nicht greifbar, dennoch ist es ein gemeinsamer Ort, den man erleben und den man teilen kann, um sich mit anderen Menschen in Verbindung zu setzen. Der einzige Unterschied zwischen dieser Realität und der aus den Mythen der alten Zivilisationen ist, dass wir es vermögen, viele Realitäten sofort zu schaffen und an diesen teilzunehmen. So viele, wie wir uns vorstellen können. Dies bringt uns zurück von der mythologischen Realität, die geistig und spirituell nur erfahren werden konnte durch die wissenschaftliche Revolution, alles durch physische Sinne zu erleben. Das führt zu wissenschaftlichen Durchbrüchen, die uns gestatten, neue Realitäten zu erkunden, die anfangs nur geistig und spirituell erlebt werden können. Dieser Kreis dient als Beispiel dafür, dass der Massurrealismus Ideen verwendet, um Techniken zu schaffen und dann die Technik benutzt, um Kunst zu schaffen. Kunst ist geistig und spirituell. Relative Realität basiert auf der Annahme, als Künstler völlig aufgeschlossen zu sein und dass jeder Gedanke real ist. Alles, was Sie sich vorstellen können, existiert. Es existiert in Ihrer Fantasie. Diese Existenz ist potenziell. Potenzielle Ideen sind Realität. Ich habe immer das Gefühl, dass wir im Traum unser wahres Selbst erleben. Alle Gefühle, die wir erleben, wenn wir träumen, sind überhöht. Unser Gehirn nimmt im Traum fantastische Möglichkeiten wahr. Unser waches Selbst ist die langweilige, eintönige Existenz, die es unserem Gehirn erlaubt, sich von der während des Träumens freigesetzten, überschäumenden, kreativen Kraft auszuruhen. Diese Existenz scheint umgekehrt zu den normalen vorgefassten Meinungen von Realität zu sein. Mein waches Selbst ist real, mein Traum selbst Fiktion. Sind wir dessen wirklich sicher? Es ist die gleiche paradoxe Erkenntnis, die Sie vorfinden, wenn Stein und Beton dazu verwendet werden, um ein Haus zu bauen. Was macht das Haus aus? Sind es die Steinmauern? Mag sein, aber es ist der leere Raum zwischen diesen festen Wänden, der ein Haus brauchbar macht. Das Gleiche geschieht mit dem gehärteten Stahl, der verwendet wird, um die Räder eines Zuges herzustellen. Ganz gleich, wie meisterhaft geschaffen, es ist das Loch, das Nichts in der Mitte, das das Rad nützlich macht. Wir wissen, dass diese Feststellungen offensichtlich und wahr sind. Dennoch erscheint es uns zuerst fremd. Wenn wir nichts identifizieren und es benennen können, wird es dann nicht letzten Endes zu etwas? Wenn ich etwas wie Farbe, Musik oder sogar Mathematik verwenden könnte, um dieses Nichts wirksam zu beschreiben, würde jeder, der auf diese Kunst stößt und sie versteht, eine andere, erweiterte Realität erfahren. Das Nichts ist keine leere Leinwand, Stille oder die Zahl Null. Diese Art des Forschens stellt den massurrealistischen Künstler vor interessante Schwierigkeiten, die zu überwinden sind, öffnet aber auch ungeahnte Möglichkeiten zu Innovation. Relative Realität ist massurrealistische Kunst, die widerspiegelt und darstellt, was wahrgenommene Realität zu dem gegebenen Zeitpunkt ist. Geisteskranke, die malen können, sind Genies. Geisteskranke, die dies nicht können, sind einfach geisteskrank. Als Vincent van Gogh lebte, hielt man ihn für geistesgestört. Und er wurde in einer Anstalt untergebracht. 50 Jahre nach seinem Tod wurde er allmählich als das Genie erkannt, als das er heute bewundert wird. Seine einzigartige Sicht der Welt und der Übertragung dieser Wahrnehmung auf die Leinwand veränderte die Kunstgeschichte für immer. Wessen Realität hat sich geändert? Es wird angenommen, dass er tatsächlich den grün-gelben Schimmer um die Sterne und Gaslichter sah, die in seinen Gemälden abgebildet sind, was wahrscheinlich durch seinen Absinthmissbrauch verursacht wurde. Seine Bilder haben sich nicht geändert, aber jetzt nehmen wir seine Arbeiten als Meisterwerke wahr. Vor 150 Jahren waren sie Kritzeleien eines Irren. Die wahrgenommene Realität hat sich geändert. Die Evolution von Wissenschaft, Technik, Medien und des Internets beeinflussen unsere Definition von Realität. Realität ist sehr fließend, sehr ausweichend. Relative Realität ist anders, nicht nur für jedes Individuum, sondern für jedes Individuum zu jedem gegebenen Zeitpunkt. Die Leute werden nicht alt durch das Alter, sondern dadurch, dass sie nicht mehr auf den dynamischen Fluss der Realität reagieren. Sie werden zu einem bestimmten Zeitpunkt starr und behäbig. Es ist die Pflicht eines Künstlers, diese Schnappschüsse einzufangen und sie in der fließenden, bedeutungsvollen Kunst des Massurrealismus zusammenzufügen. Indem sie die menschlichen Wahrnehmungen durch die Massenmedien beeinflussen, sagen Massurrealisten heute vielleicht ungewollt die Realität unserer Zukunft voraus und erschaffen diese. Wäre das nicht interessant?